sei, ich muss mich anstrengen und vielleicht reicht das noch nicht einmal. Würde ich denken, wenn ich die Regel hören würde, die dieser Mann aufgestellt hat, 9% ist Glück, 1% ist die Idee und 90% der Prozess. Davon müsste ich mir als junger Designer zwangsläufig etwas annehmen, denn der Mann, der diese Regel aufstellte, hat Großes und Größtes geschaffen. 15 Millionen Mal hat sich der Duschkopf verkauft, den er für die damals noch deutsche Firma Hans Grohe gestaltete. Sony Trinitron-Fernseher waren für eine ganze Generation von Menschen der Inbegriff von cool. Und 1982 traf dieser Mann aus dem Schwarzwald einen anderen Sturkopf mit Hang zur Genialität. Hartmut Esslinger traf den Apple-Gründer Steve Jobs. Gemeinsam schufen die beiden das Apple-Design. Es ist also keine Übertreibung, wenn ich sage, dass die Welt heute anders aussehen würde, hätte Hartmut Esslinger keinen Einfluss genommen.
Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion Podcast mit Jörg Thaddäus und
Hartmut Esslinger.
Mit Hartmut Esslinger unterhalte ich mich darüber, wie man das eigentlich schafft, als sturer Junge aus dem Schwarzwald tatsächlich die ganze Welt zu verändern, zumindest in ihrer Wahrnehmung und in den Produkten, die die ganze Welt haben möchte und dann auch benutzt. Ich lasse mir von ihm seine Regel erklären, dass 9% Glück ist, 1% die Idee und 90% der Prozess. Wir reden darüber, wie man das hinbekommt, wenn man, wie er selber immer wieder betont, vom Dorf kommt, dann plötzlich sich in der Technikwelt Japans wieder findet oder aber in dem entstehenden Silicon Valley. Wie geht man mit einem anderen Sturkopf um, vor allen Dingen, wenn der Sturkopf eine der legendären Figuren des 20. und 21. Jahrhunderts, nämlich Steve Jobs ist? Das alles erzählt uns der Designer Hartmut Esslinger. Herr Esslinger, fangen wir ganz am Anfang an. Sie waren ein Kriegskind, 1944 geboren. Ihr Vater gehört zu den wenigen deutschen Soldaten, die Stalingrad überlebt haben und nach Hause zurückgekehrt sind, was Teil der Gruselgeschichte ist. Denn Ihre Kindheit, wenn man das nachliest, da trete ich Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sage, dass das fürchterlich war. Wann haben Sie sich am intensivsten andere Eltern gewünscht? In welchen Momenten?
Wenn ich mal mit Verwandten war, wollte ich ja immer dort bleiben.
Und wie haben Ihre Eltern darauf reagiert, wenn denen klar wurde, der Hartmut möchte lieber da bleiben?
Ich weiß es auch nicht, warum die so waren. Es hat dann niemand geholfen. Also wenn sie also in dieser Lage sind als Kind. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich unterstütze Leute. Jugend haben sich auch keine Alternative, gab es ja damals gar nicht. Ich glaube, mein Vater wurde einfach vom Krieg mental zerstört. Ich meine, keine Entschuldigung, aber ich glaube, das war einfach der Punkt. Und meine Mutter verstehe ich nicht. Oder sind ja beide leben nicht mehr. Lehrer haben nichts gesagt, es war ein Dorf. Priester auch nichts. Bei Verwandten war es ein bisschen besser, aber das waren nur Ferien. Friesland und so.
Mhm. Und da im Schwarzwald war es tatsächlich. Es war dann tatsächlich, so stelle ich es mir jedenfalls vor, richtig dunkel. Ich frage mich nur, wieso sind Sie trotzdem an die Kreativität gekommen? Wenn ich das richtig weiß, haben Sie schon als Junge Autos gezeichnet und haben die verändert. Also haben die in Ihrem Aussehen tatsächlich verändert. Wie sind Sie darauf gekommen? Weil es hat Sie ja niemand dazu ermutigt. Niemand hat ja gesagt, also Ihre Mutter war offenbar mental sehr grausam zu Ihnen. Niemand hat also gesagt, Hartmut, das hast du super gemacht oder wie toll hast du dieses Auto gezeichnet oder wie toll hast du diese neue Version des Autos gezeichnet. Das hat ja keiner gemacht. Also woher haben Sie die Motivation genommen?
Ich weiß auch nicht, ich habe es einfach gemacht. Stück Papier und Bleistift. Wir hatten ja auch Glück, dass wir beim Zimmermann wohnten. Da gab es eine Werkstatt, da bin ich immer heimlich reingekrochen. Am Schluss hat er mir eine Ecke gegeben, konnte ein bisschen basteln, aus Rinde, im Feuerteich, das Dorf hat ja einen Feuerteich gehabt, Schiffe schwimmen lassen. Dann waren Verwandte am Rhein gewohnt, bei Düsseldorf. In Schiffen gelebt und die gezeichnet und gebaut. Und also ich habe so eine Traumwelt einfach gehabt. Und beim VW war es so, also mein Vater hatte den ersten schwarzen Käfer und da gefiel mir die Stoßstange nicht. Und dann habe ich das gezeichnet ohne Stoßstange.
Aber hätte denen nicht auffallen können, dass das schon außerordentlich ist, dass das was Besonderes ist, was Ihr Sohn da macht?
Ich hatte einen guten Lehrer, wir haben direkt neben dem Schulhaus gewohnt, Dr. Hahn. Und wir waren ja nur 8 Schüler, die ganze 4 Dauber zusammen. Eine Klasse. Und dann sagt er einfach, wenn deine Noten gut sind, kannst du machen, was du willst. Und habe ich dann gemacht. Und dann durfte ich auch mal ein Feuerwehrauto bauen. Durfte die Klasse dekorieren, was eigentlich ein Mädchenjob war. Ich habe mich dann später im Gymnasium auch bei den Mädchen gemeldet zur Handarbeit. Und meine Eltern waren ja in Mode, also geschäftlich, und der Werklehrer war eh ein Idiot. Ich wollte einfach ich habe immer Flugzeuge gebaut und Schiffe, also Sachen, die wirklich funktionierten. Und sie wollten halt, dass wir Blumenvasen machen und Kacheln bemalen und so ein Krampf. Und hat er geholfen, mit Mädchen ein bisschen nicht zu verstehen, versteht man nie, aber zumindest war es interessanter.
Moment, Sie haben gesagt, Sie verstanden haben Sie sich nicht mit den Mädchen?
Ja, doch, aber man weiß, ich sag mal so, das war ja ein Dorf, also eine Kleinstadt. Also, aber Handarbeit hat mir auch Spaß gemacht, weil einfach das war artistischer, ja.
Also, dass man was anfassen kann. Sie sind tatsächlich dann auch zur Bundeswehr gegangen und da hätten Sie ja eigentlich auch in der Zeit schon sagen können, naja, meinem Vater ist das nicht gut bekommen, ich gehe da mal lieber nicht hin. Und vor allen Dingen, wenn man Ihre weitere Vita verfolgt, denkt man sich, die Bundeswehr ist so ein richtiger Ausreißer dabei, weil Sie haben alles das ja gemacht, Sie haben früh gestaltet, dieser Dr. Hahn, muss so ein ganz toller Lehrer gewesen sein, weil er auch 2 andere Schüler befähigt hat, am Ende zur Uni zu gehen. Aber dann Soldat sich in irgendwas einreihen und ein Design von Stahlhelm hinnehmen, was andere sich ausgedacht haben.
Mein Großvater war eigentlich Ostfriese und hat durch die Nazi-Zeit, sagen wir so, war nicht gut für ihn. Und das war natürlich auch ein Punkt. Er starb sehr früh, aber ein Punkt war, dass er einfach wollte, dass keine Nazis mehr kommen. Und da war eigentlich die Armee für mich, sagen wir, schon ein Punkt, weil bekannt, dass sehr viele alte Kämpfer da drin waren, einfach da was zu tun. Es war aber auch eine Befreiung von zu Hause.
Mein Vater hat mir das erzählt, der ist wahnsinnig gerne zur Bundeswehr gegangen, weil er da nicht zu Hause arbeiten musste. Das war entweder zu Hause arbeiten oder bei der Bundeswehr am Wochenende rumlaufen. Deswegen kam mir das ein kleines bisschen verwandt vor. Wie haben Sie denn in der Zeit, als Sie Soldat waren, diesem inneren Impuls nachgeben können, dass Sie gerne Sachen gestalten, dass Sie gerne zeichnen?
Ja, ich habe das Offizierscasino umgestaltet.
Das ist nicht wahr. Sie haben das Offizierscasino umgestaltet? Ja, ja. Wie? Und das ging einfach so? Ich meine, ich stelle mir das als relativ strikten Laden vor.
Ich wurde ja Leutnant und da sind sie natürlich in diesen ganzen Lehrgängen drin. Da habe ich auch gleich mal angefangen, das Ding ein bisschen zu reinigen visuell. Ein bisschen bessere Möbel. Wir haben dann das mal umgestaltet. Und dann haben wir gesagt, dann können wir schönere Sachen kaufen als diese furchtbaren Dinge. Und dann haben wir es ein bisschen dänisch, modern, skandinavisch eingerichtet.
Aber wie haben denn die anderen Soldaten darauf reagiert, dass Leutnant Esslinger da rumgeht und kauft neue Möbel und sagt, das ist alles hässlich hier, das müssen wir mal weg?
Ja, der Oberst war da voll dafür.
Sagt ach, wirklich?
Ja, der ist wunderbar. Der wollte mich auch als Profi behalten.
Für solche Dinge?
Er sagt einfach, ich war ja Schwarzwälder mit den Händen in Taschen, Formalausbildung nicht viel, aber meine Leute waren topfit. Ich meine, Krieg ist ein schmutziges Geschäft, ist ja nicht im Kasernenhof rumzulaufen. Und er wollte mich behalten, ja. Und das war halt ein Teil davon. Ich habe die Landkarten, das alles, alles gemacht, was halt kam. Aber was ich gelernt habe bei der Bundeswehr, eigentlich Menschen zu respektieren, die einfach in der Situation reinkommen und nicht viel Wahl haben im Leben. Zum Teil zu viel trinken, persönliche Probleme kommen und dann haben sie da 30, 40 Leute und sind verantwortlich. Und dann kann man nicht sagen, weil ich den Dienstgrad habe, müsste das tun. Also das war dann schon you're leading by example. Also
die tatsächlich die das eigene Beispiel, mit dem eigenen guten Beispiel vorangehen. Sie haben das häufiger schon, wenn Sie in der Vergangenheit Interviews gegeben haben, Esslinger, haben Sie schon häufiger darauf angesprochen, dass die Region, aus der Sie kommen, dass es hier eine Pietistenregion ist, also eine Region von Leuten, die protestantischen Glauben bis zur totalen Verbitterung ernst nehmen, weil das ist das Gegenteil von einer freudigen Religion. Also das ist
nicht so schlimm. Also meine Großmutter hat ja Mäuse und Käfer gefüttert. Also mein Opa sah das ein bisschen anders. Aber der Punkt war schon, da war schon Leidensdruck bei den Leuten auch noch im Krieg. Die meisten hatten Familienmitglieder verloren. Und später habe ich auch gelernt, dass auch von uns Leute ins KZ kamen und dort ermordet wurden. Also es war nicht eine sehr angenehme Zeit. Und ich glaube, dann ist, glaube ich, schon gibt halt, ja.
Ja, aber Pietisten, um das für diejenigen, die davon noch nie gehört haben, also das ist der Gegenentwurf zum rheinischen Katholizismus, der einfach sagt, Mensch, ist doch egal, was haben wir es wieder schön, hoch die Tassen, das rheinische Katholizismus. Und Pietismus ist, wir wollen mal nicht trinken, wir wollen mal nicht hier die Sau rauslassen, sondern wir konzentrieren uns auf die Arbeit, Freude entsteht aus der Arbeit.
Ja, das wir haben aber die Katholiken beneidet, weil die konnten montags beichten.
Ja, eben genau, das ist ausgeschlossen im Zusammenhang. Warum ist jetzt, Sie sind dann anschließend, Herr Essinger, Ingenieur geworden.
Sie haben nur studiert.
Ja, aber Sie haben, ja, ich versuche mir immer darüber klar zu werden, was ist die Ambition? Sie haben vorhin gesagt, ich habe Schiffe, Flugzeuge, Dinge, die funktionieren, haben Sie interessiert. Dinge mögen bitte funktionieren. Und die, worüber wir später sprechen werden, ist, dass Sie den Dingen ja vor allen Dingen auch Gestalt gegeben haben, also nicht nur funktionieren. Und jetzt, warum also Ingenieur werden? Um die Dinge vom Inneren heraus zu verstehen oder warum?
Ich wusste ja nicht, dass es einen Beruf des Designers gibt.
Ach, das wussten Sie gar nicht?
Nee.
Das heißt, Sie haben das Offizierscasino umgestaltet und wussten nicht, dass es eine Design...
Nee, das war einfach intuitiv. Er hat immer zeichnet, Autos entworfen und so Zeug. Das war, ich habe beim Hobby gab es Design von Automobilwettbewerben. Man hat eine Skizze gemacht, so gerendert amerikanisch. Aber das war ja kein Beruf. Und als ich dann Ingenieur studiert habe in der TU Stuttgart, kam gleich der Punkt, dass der Prof immer meinte, ja, es ist so kompliziert, Esslinge, lassen Sie mal in Ruhe. Und ich habe Verstärker gebaut und hatte eine Rockband. Dann eines Tages sagte er, da gibt es so ein Studium Generale, da kommt so ein Typ an, so ein Spinner. Und der war der Lindinger damals und der hält dann einen Vortrag. Und gehen Sie doch mal hin. Und dann, Lindiger zeigt das Zeug, Straßenbahn und Nähmaschinen und Bügeleisen. Da dachte ich, naja, Radios, ja, was soll das? Das ist ein Beruf. Okay, dann habe ich gleich mitgekriegt, das ist ein Beruf. Und dann sage ich, mache ich jetzt. Und das Ingenieurstudium hat geholfen, die Technik zu verstehen. Also, ich glaube, kein Designer hat zuvor, kann man es auch ganz sagen, bei der Lage, von innen nach außen. Also hier ist der Mensch, der es bedient und benutzt. Und hier ist die Technik und die Fabrik und die Leute. Ich war immer am Band gearbeitet als Ingenieurstudent. Und dann, wie kriege ich das zusammen? Das ist alles so Zeichner gewesen und mache ein schönes Ding. Und die anderen löten das da hinten zusammen schon. Dass die Knöpfchen passen und gut aussieht. Aber der Signalfluss, der Geschichte dahinter hat kein Mensch eine Ahnung. Aber auch Beweger damals ging ich einfach direkt in die Fertigung, habe geguckt, was die machen. Das war ja grausam.
Also, da muss ich sagen, Vega ist ein Unternehmen gewesen, Unterhaltungselektronik, würde man heute sagen, Konkurrent oder Mitbewerber von Braun.
Ja, die haben ja für die Braun die Fernseher gemacht, als Lieferant.
Und Sie haben, warum fanden Sie das grausig, als Sie gesehen haben, was Sie da machen?
Das einfach nicht elegant war. Da wurde also ein Schaltungsboard, wie man das nennt, also genommen und dann standen die Potties drauf und die Knöpfe und dann haben wir es reingeschoben, Holzgehäuse und dann die Knöpfe von vorne dran gesteckt und die Bauteile waren da zusammengewürfelt.
Das können diejenigen, die uns zuhören, jetzt nicht sehen, wie sie ein Gesicht machen, das Abscheu ausdrückt über die Holzkiste, in die irgendwas reingeschoben wird.
Ja, auch ich habe geguckt, wie die Arbeiter das machen. Ich habe bei ITT im Band gearbeitet. Ich habe kurz, ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe schon gelernt, wie man das macht. Also da kriegen sie ja mit, wie die Leute sich im Band beschweren, weil das einfach so funktioniert nicht. Hakelt. Das wäre dieses dumme Ding entworfen. Macht überhaupt keinen Sinn. Und mein Fernsehgerät sind damals ziemlich schwere Objekte. Und dann das Ganze in die Holzkiste reinzupacken, war eh doof. Also man muss es von der Front her nach hinten bearbeiten. Und dann natürlich der Produktionsfluss, dass man die Montage des Geräts und den Service mit einbezieht, das Design von Anfang an, die elektronische Schaltung drückt sich auf die Front aus. Und bei Braun ging dann der Powerknopf mit dem Schalter nach hinten über eine Stange. Du hast beispielsweise war am falschen Platz. Und es hat eigentlich schon geholfen, dass ich da Ingenieur studiert habe. Aber mehr es zu respektieren, als nicht den Leuten zu erzählen, was sie tun sollen. Als Ingenieure, wenn sie gut Ingenieur sind, sind sie eh in einer anderen Zone. Das war ich nie.
Wie meinen Sie in einer anderen Zone?
Ja, die sind wirklich dann, die wissen, warum die Elektronen das machen und warum nicht. Und
aber ich würde immer denken, vor allen Dingen mit dem Credo, was Sie später dann entwickelt haben, Sie haben ja später sehr darauf geachtet, das ist auch, wo wir noch zu kommen, eine wesentliche Sache gewesen bei Steve Jobs, das war schon bei Sony, als Sie bei Sony gearbeitet haben, schon so, dass Sie gesagt haben, Leute, ihr dürft nicht den Designer irgendwo hinten verstecken und sagen, ja, der macht das alles mal ein bisschen hübsch, ihr Satz, ich bin kein Dekorateur, sondern der Designer ist bei der Produktentwicklung bitteschön dabei.
Ich arbeite mit dem Chef.
Ja, aber wenn ich jetzt Ingenieur wäre, würde ich sagen, ja, Herr Esslinger, toll. Am Ende des Tages gestalten Sie nur das, was ich zum Funktionieren bringe. Wenn das Auto muss fahren, das ist das A und O. Und danach können wir uns darüber unterhalten, wie es aussieht. Und ich sehe in Ihrem Gesicht, dass Sie damit nicht logischerweise nicht übereinstimmen,
Herr Esslinger. Ingenieure haben mich zum Teil gemocht, weil ich ja zugehört habe. Das war schon Teamwork, aber...
Sie haben gehört, was die wollen, also was die sich überlegen. Wir haben
diskutiert, ja. Es ist also schon Team, also auch die Gehäuseherstellung, der Service, das Verpacken, gehört alles. Also bei Sony muss man zum Beispiel den Fernseher so machen, dass der in Jumbojet passte. Also haben wir die Lautsprecher weggelassen.
Wie, dass der in Jumbojet passt? Dass man den da einbauen konnte, oder
was? Nein, wie viel Container kriegen Sie in Jumbojet rein? Und wenn die Verpackung kleiner ist, kriegen wir viel mehr rein, als wenn das immer solche aufgeblasenen Luftgehäuse sind.
Aber das kann ich mir, das ist ein Schritt, Herr Esslinger, da müssen wir uns noch mal genauer drum kümmern, weil ich das auch annähernd unverständlich finde. Also Sie sind Designer, Sie haben uns gerade erzählt, wie das mit dem Studium ablief. Und dann arbeiten Sie eben bei Vega und entwickeln an den Fernsehern mit rum. Und wie geht dann der Schritt zu Sony, vor allen Dingen mit diesem ganzen Selbstbewusstsein und mit dieser festen Position, wenn ich da zu euch hinkomme, ich arbeite mit dem Chef, ich lasse mich da nicht irgendwo verstecken, weil das ist wichtig. Also wie hat dieser Schritt funktioniert?
Ein Schritt zurück. Also ich war ja Student und hatte ein Vordiplom gemacht, ein faltbares Stereoradio. Und das war halt im Zeitgeist, orange und weiße Front, braun, graue Knöpfe, das Übliche. War schon ein bisschen kreativ, aber hat Fehler gehabt. Und dann dachte ich, vorhin war bei Vega vorbei, war eine kleine Firma, ich glaube nur 5 Millionen Mark Umsatz, sowas. Und da dachte ich, Vega auf der Funkausstellung damals, das Zeug alles orange, ist okay, aber irgendwo ist es halt einfach muffig. Und dann rief ich an, ich habe kein Telefon, also beim Zahltelefon, gehe ich in die Telefonzelle, habe dann angerufen bei der, ich sagte, ich möchte gerne den Chef reden. Da kam die Frau Müller, hieß die, funny enough, Chefsekretärin. Da sagte ich, mein Name ist Esslinger, ich möchte mich gerne als Chefdesigner bewerben. Und dann nehme ich das Vordiplom in der Tasche. Anyway, aber ich war schon älter. Ja, 23, 24, sowas. Und dann sagt sie, okay, ja, können wir brauchen. Herr Motte, wusste ich, ist der Chef, also Enkel vom Gründer. Und dann, Termin bestätigt, ging ich dahin. Und dann, als sie mich sah, sag ich, meine Haare etwas länger. Sag ich, bin Esslinger. Ja, okay, Herr Motte wartet auf Sie. Hat sie schon mal geguckt, alles so elegant und gepflegt. Und Dieter Motte war dann da drin. So, Esslinger, was ist so schwäbisch? Da sage ich, ja, Sie brauchen einen Chefdesigner. Ich habe mit Pantot gearbeitet, aber das ging ja nicht. Und die Sachen sind ein bisschen langweilig. Und auch völlig daneben technisch und war von mir so richtig runtergezogen.
Aber Sie hatten das alles auf der Funkausstellung gesehen, da Sie kannten die Produkte. Ja, Sie haben jetzt nicht aus der hohlen Hand gesprochen, sondern ja, Sie haben alles gesehen.
Apropos Prozess übrigens von meiner Frau und die Ratio. Man muss sich schon vorbereiten. Man kann nicht da hin und nur großkotzig rummachen.
Also. Großkotzig rummachen. Also das heißt, wobei das, wenn du so einen gleichen Touch davon hattest, also zu so einem Chef zu gehen und zu sagen, deine Produkte übrigens kannst du alle in die Tonne.
Man muss ihm dann sagen, also die Mutter sagte, okay, zeigen Sie mal, was Sie haben. Dann habe ich gesagt, was ich gemacht habe. Und es wird ganz interessant. Er gab noch ein paar Tipps. Er sagt, das ist orange, ist mega out. Heute muss alles mattschwarz sein und dann Edelstahl und vielleicht ein bisschen, das Orange ist ein bisschen roter und gab mir einfach Tipps, die Grafik so und so. Und dann sagt er, und was, für wen arbeitest du sonst? Und sag ich, bin Student. Dann sagt er, Mann, was? Und dann, wann sind Sie fertig? Dann sage ich, ja, ich bin in 2 Jahren oder sowas. Und er sagt, oh je. Dann sage ich, ja, wenn Sie doch fertig sind, kommen Sie her, können Sie mal ein Praktikum bei mir machen. Dann sage ich, ich will Chefdesigner sein. Brauchen Sie auch. Anyway, dann ging ich also, kam mal nichts hinterher, aber ich habe dann nebenher noch mit jemand anders und ein paar Designs gemacht, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der diese Tipps gibt, hat er eigentlich recht, habe mich umgeguckt, next step, also nächster Schritt. Habe dann viel Geld reingesteckt, das Modell alles nochmal neu gemacht. Und dann las ich, wollte es wieder zu ihm bringen. Da dachte ich, okay, ich gehe wieder zurück, stur wie ich bin. Und erzähle, okay, ich wird ja viel besser, nachdem sie gesagt haben, gibt es doch eine Resonanz. Und dann war halt, kam der Bundespreis, da dachte ich, schick sie erstmal dahin. Und dann habe ich es eingeschickt und vergessen, muss ja immer arbeiten und den Kopf über Wasser halten. Und auf einmal schickt einen Brief im Briefkasten, haben den Bundespreis gewonnen. Berlin und so, und Flugticket und Wirtschaftsministerium. Okay, bin ich in Berlin, war natürlich Fun. Aber es hat dann niemand da irgendwie groß was gesagt. Aber ich bin in unserer Zeitung, sagt Bundespreis. Die Zeitung sagt, was? Bundespreis, was ist denn das? Und dann sage ich, guck mal, Bild, ein tolles Bild. Und da hat er das also Schwäbisch Münd gedruckt, regional, Südwestpresse. Und dann ging es auch deutschlandweit. Ich war also der einzige von den Gewinnern, die deutschlandweit eine Presse bekamen. Also PR müsste schon sein. Mhm. Muss sein, auch die Pfeife zieht an der Lokomotive. Und die Kinder kamen nach Berlin und dann Wege hat einen Preis bekommen für ein kleines Fernsehgerät von Interform mit runden Ecken, also relativ banal. Aber dann sagte Motte, lief er mir nach und sagt, also tut mir leid, dass es ein bisschen abrupt war, aber das hat mich, wir müssen doch arbeiten zusammen. Und dann sagte ich, machen Sie mal ein Angebot. Dann schickte er mir einen Brief, für 7.000 Mark soll ich eine neue Serie machen und schön beschrieben, was er will, also wie Braun, halt ein bisschen anders. Dann haben wir uns unterhalten und fingen auch an. Und dann war ich aber nicht happy. Da sage ich, ich möchte ja gerne das machen, was ich gerne machen würde. Habe mit Ingenieuren geredet und die wollen eigentlich auch was anderes. Und da sage ich, aber dazu haben wir kein Geld. Schwaben. Und da sage ich, aber bezahlen Sie wenigstens die Modelle. Und da war der Paul Hildiger, der Chef, der Modelmaker von der HFG Ulm, war ja dann arbeitslos fast, weil die Schule zu war, bin ich zu Paul gegangen. Sag, können Sie mir helfen, ein bisschen was Kulturales zu machen? Ja, endlich mal diese ganze Ulm immer nur gerade Linien, Holzkisten mit Radien, und das ist ja alles nix. Und plastisch, okay, dann hat Paul mit gemacht und haben wir die Modelle gebaut, also auch Plastik, also Kunststoff richtig angewandt, richtig für die Werkzeuge, die Assembly, also alles halt.
Fürs Fließband.
Also einfach so gemacht, dass es leichter herzustellen ist, besser zu servicen, weniger Zeit braucht, things like that. Und die Ingenieure waren dafür, die haben das unterstützt und dann kamen wir zu dem Punkt, so Braun, bisschen mehr oder völlig verrückt. Dann sagen die Ingenieure, hier brauchen Sie noch unterschreiben. Also wir haben sogar von Dynamit Nobel die Werkzeuge umsonst bekommen und so als Promotion, weil das war das erste Mal in der Industrie, dass jemand das so machen würde. Das ist eine klitzekleine Firma, reiner Wahnsinn. Und dann hat er unterschrieben. Super. Dann kam aber sein Vater und sagt, okay, ich möchte mich jemanden kennenlernen, damit mein Sohn die Firma ruiniert. Dann habe ich gesagt, so einen Vater habe ich auch.
Und dann?
Also, was wollen Sie denn? Ich habe eine kleine Firma hier, nach 50 Jahren, das ist gerade 5,5 Millionen. Das ist doch ein Witz. Und dann ist der Vater beleidigt gewesen. Und jeder Mutter war ich happy, dass man seinem Vater immer was gesagt hat. Weil ich war damals schon ein bisschen frech, ja. Und dann, okay, dann kam die Werbung. Also das war ja Space Age Design, kann man wirklich sagen. Da war es involviert. Da war schon ein bisschen der Zeitgeist. Silber und wirklich einfach schön wilder. Und dann hatte ich die Werbung, so Movie mit den orangen Spray Paints und das Zeug geht ja nicht. Ich muss ja richtig unter Space rein. Und dann haben wir rumgeguckt und natürlich, das ist eine kleine Firma, wer werbt für die? Das heißt, irgend so ein Typ von der Provinz, der einfach die Dinger fotografiert und den Prospekt hat. Und dann kam aber ein paar gute Leute wie Leonard und Kern unter anderem, die für IBM gearbeitet haben. Sie haben gesagt, okay, haben wir das gezeigt. Und dann kamen sie halt doch mal her und sagten, das ist so sensationell, das machen wir. Da kann man die Werbung auf den Kopf stellen. Also alles so Licht und Schatten und nichts drumherum. Kein Muff, nichts Wirtschaftswunder. Einfach brutal cool.
Nichts Wirtschaftswunder, das ist so eine...
Ja, das war dieser Muff. Und okay, dann war einfach zu ihrer Formel von Glück, da war natürlich viel Glück dabei, aber im Prinzip...
Das ist das, was wir gerade erzählen, Herr Singer, das ist die 90% Prozess, das, was Sie gerade beschreiben.
Ja, das kam von Anfang bis Ende.
Und das ist wirklich, und Sie würden wirklich sagen, dass die Idee selber, lasst uns das mal anders machen, weg von diesen klaren Linien, weg von diesem Schwarz, das ist nur 1%.
Ja.
Nach dieser Esslinger Formel.
Ja. Mhm. Dann haben Sie es ja. Es ist der Punkt, wie bringe ich es zum Markt? Das ist der entscheidende Punkt. Wie kommuniziere ich
es? Ja, Sie sagen, Sie haben schon noch provokantere Sachen schon am Wege gesagt, sowas wie, man muss das Gefühl haben, dass es okay ist, aus dem Fenster zu springen und zu glauben, dass einem Flügel wachsen. Das ist auch ein Satz von Ihnen.
Ja.
Und dann denke ich mir, na ja, gut. Jetzt kann es aber einfach auch sein, dass ich total auf dem Holzweg bin. Wer sagt mir denn, nur weil ich am Rad drehe oder nur weil ich sage, ich habe eine sehr wilde, allen derzeitigen Konventionen widersprechende Idee, dass ich deswegen auch ein Esslinger werde? Wer sagt mir das denn? Vielleicht bin ich einfach nur ein Spinner.
Ja, da denken Sie nicht drüber nach.
Wieso?
Also meine Traumwelt wurde Realität, sagen wir so.
In dem Moment?
Wo war schon ein Prozess, auch mit Dieter im Studium und allem. Ich konnte ja machen, was ich wollte.
Und wann traten dann die Japaner ins Spiel? Weil so, dann haben sie ja, das habe ich eingangs auch schon gesagt, sie haben ja für Sony, das ist mir dann definitiv schon auch im Begriff, dass plötzlich sahen die Fernseher nicht mehr so aus wie den meine Oma 1974 für die WM neu gekauft hat von Nordmende. Das war nämlich genau das, was Sie beschrieben haben. So eine hässliche Holzkiste, total schwer, musste man zu zweit tragen. Und plötzlich Sony kann nur wahnsinnig cool sein, weil dann kam diese schwarze Monitor.
Ja, aber das hat dann ein bisschen gedauert. Der Punkt war, dass Vega dann schon den Trend geändert hat. Und ich habe als Student schon immer in Sony geschrieben, by the way, und mich beschwert, wie die Technik ist gut, aber das Design ist grausam. Und dann kam wieder zurück, haben wir schon, und dann wieder zurückgeschrieben, haben wir nicht. Und das war immer Luftpostpapier, also 5 Gramm hat eine Mark gekostet.
Ja.
Blaues Luft. Bilder dazu waren noch schwerer. Und aber zum Vega-Effekt, ich komme gleich drauf zurück. Der Vega-Effekt war ja dann schon, dass es die Industrie geändert hat. Das war so ein Impact in Berlin damals, das war 71 dann, dass die Leute standen beim Pressetag 20 Leute tief. Daneben dann war Braun kein Mensch drauf. Die haben mit Braun schon zu Vega geguckt. Und dann hat sich natürlich alles verändert. Hat ja Sony gemerkt. Und dann gab es einen interessanten Twist. Wir haben dann, Vega wuchs sehr stark und war dann im Prinzip eigentlich auch ein Übernahmekandidat, weil ist ja klar, wirtschaftlich so eine kleine Firma mit so einem Potenzial bleibt nicht alleine. Und die Familie hat auch gesehen, dass sie Geld rausnehmen können, weil das ja vor allem hat sich das multipliziert. Und dann kam ein Anruf vom Headhunter wegen Sony, dass sie interessiert sind, mit mir zu arbeiten. War dann auch positiv. Und dann sagen sie, was machen wir mit Vega? Das sage ich, nachdem eh gerade die Leute nachlaufen, Philips und so weiter, können doch Vega kaufen.
Aber wie ist das? Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Tokio. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man kommt dahin als dann immer noch junger Designer. Sie waren ja ein ganz junger Mann. Und wie wir gelernt haben, kühn, wie wir gelernt haben, stur. Das taucht immer wieder auf in der biografischen Beschreibung von Ina Esslinger. Stur, stur, stur. Stellt man sich auf, wird immer so zusammengestellt. Schwarzwald, stur. So wie die Bäume da, dunkel, fest, hart, stur. Das gehört da immer zusammen. Trotzdem, Sie kommen als junger Mann in dieses Tokio. Und wenn man das so sieht, dann denkt man sich, hier kann ich noch nicht mal mit irgendjemandem Schwätzchen halten, weil das alles so distanziert und so weit entfernt wirkt. Geschweige denn kann ich mir vorstellen, dass man da als junger Mann hingeht und sagt aus Europa und sagt, das müsst ihr alles ganz anders machen. Ihr könnt nicht das Design so weit hinten ansiedeln. Ihr müsst Design zur Chefaufgabe machen. Wie haben die denn darauf reagiert und wie haben sie das angestellt, dass die auf sie gehört haben?
Ja, die haben ja schon gesehen, was bei Vega passiert ist. Und hinterher habe ich auch gelernt, dass sie meine Briefe im im Archiv hatten.
Die Luftpostpapiere.
Ja, ja. Weil, hört sich jetzt bescheuert an, aber natürlich ist so eine Reise schon mal, ich war in Amerika zuvor schon gewesen, aber nach Japan zu fliegen war schon ein Abenteuer für ein Dorfkind, sagen wir es mal so. Und dann kam ich dann da an, war der alte Flughafen noch und dann diese, ich war ein bisschen größer und alle die schwarzen Köpfe mit schwarzen Haaren und ich so auf Anhieb, ich habe mich zu Hause gefühlt.
Im Ernst? Warum? Ja. Warum?
Das war einfach ein gutes Gefühl.
Wenn man als Nicht-Designer in Japan, zumindest in Tokio ist, hat man das trotzdem das Gefühl, hier ist ganz viel nicht nur gestaltet, sondern beinahe vollendet. Also in der Gestaltung. Ist das für Sie auch so gewesen oder ja. Ist das eine falsche Wahrnehmung?
Ja, die Rituale sind schon sehr ordentlich. Aber der Punkt war natürlich auch der, wiederum das aus dem Fenster springen oder drin über den Bodensee, das Gedicht von Schwab. Natürlich war ich auch, ich habe einfach nicht gesehen, wo die Gefahren sind. Also hätte ja auch schief gehen können. Also kommt so ein Verrückter an, sagt, wir müssen sofort Chefbüro arbeiten, Sony-Konzern kommt rein, wir reden. Also Oga war da sehr generös, muss ich sagen. Dann auch die Leute dort, es waren nur 4 oder 5 Designer bei Sony damals. Auch sehr positiv, guter Freund Aki Yamanuma. Und dann haben wir einfach, bei Sony war es so, dass die einfach eine Skizze gemacht haben. Dann ging die Skizze zur Fabrik und die Fabrik hat dann gemacht, was sie wollten.
Wie, also Sie sind von der Skizze abgewichen auch durchaus?
Ja, wir haben Modelle gebaut, aber es gab kein Modellbau in Japan, nur Prototypenbau. Das heißt, wir haben dann die Modelle in Deutschland gemacht und hin und her geflogen. Also das heißt, bis heute ist es abenteuerlich, aber die Methode war dann schon so, dass wir Zeichnungen gemacht haben, die in Streifen geschnitten, mit Faxmaschinen geschickt, hin und zurück. Das war ein Wahnsinn. Hat kein Mensch auf der Erde sonst gemacht. Mhm. Also dass ein Konzern wie Sony mit einer kleinen Garagenfirma im Schwarzwald arbeitet und dann eine Faxmaschine hat für 35.000 Mark, was ich damals im Hausgang, wenn alles voll war, die Siemens-Leute waren außer sich. Mhm. Was? Wo ist die Fabrik? Also wir haben alles revolutioniert. Wir hatten einen Vertrag mit den Zoll in Japan, dass wir schnell reinkamen, weil es ja sehr protective war alles. Und dann haben wir einfach, bei Apple später outperformed. Das heißt, wir waren so schnell, dass niemand auf die Idee kam, uns zu stoppen. Das war zu spät, bei Apple später auch. Also Design, wirklich kreativ, muss von wenigen gemacht werden.
Wie viel, was heißt das von wenigen?
4, 5 Leute reichen.
Warum? Warum müssen das so wenige sein?
Die müssen wie ein Team intuitiv alles machen. Man spielt den Ball und der weiß, der kommt zurück. Wenn das mehr sind, gibt es aber Diskussionen, ist vorbei.
Und Sie, also das heißt, Design ist aber doch diskutierbar.
Nein. Also Design ist nicht diskutierbar, sondern provozierbar.
Und das bedeutet, also...
Also wenn ich mit jemandem arbeite und jemand mit mir arbeitet, dann wollen wir uns hochschaukeln. Also gnadenlose Kritik, was also meine Frau ist ja Weltmeister drin. Also gnadenlose Kritik ist das Beste, was ihnen passieren kann, weil es ist ehrlich.
Dass man sagt, das haben und das ist blöd, gefällt
völlig,
mir nicht.
Völlig mit Schucke, ja. Was soll der Scheiß? Richtig gut, Süddeutsch.
Was soll der Scheiß?
Das ist der beste Beitrag, weil dann sagen sie, okay, da stimmt was nicht. Wie komme ich da hin?
Aber wenn die Kritik so fundamental ist, könnte man denken, okay, ich muss wieder ganz von vorne anfangen.
Nein, nicht von vorne. Das ist ja der Trick. Sie sind ja wie im Bergsteigen. Es geht ja nach oben. Mhm. Nee, der Punkt ist tatsächlich so, diese ganze Höflichkeit und dieses ganze, ja, wir sind ja so toll. Es ist alles bei Frog. Wir hatten immer eine ethische Atmosphäre, immer auch wirtschaftlich fair, auch menschlich respektvoll. Aber die Leute, die von außen reinkamen, meinten, wir waren immer im Streit.
Weil der Ton so rau war.
Auch die Argumente so hart.
Frog ist Ihre Firma, die haben Sie irgendwann so umbenannt. Ist die Abkürzung für Federal Republic of Germany letztendlich. Jetzt sind Sie bei Sony erfolgreich. An welcher Stelle, Herr Häsling, habe ich mich gefragt, weil das geht immer so ein bisschen unter. An welcher Stelle Ist Ihnen denn selbst klar geworden, ich bin mit dem, was ich hier tue, mit dem, was ich damals als Beruf noch gar nicht kannte, nämlich Designer sein, sehr erfolgreich. Höchstwahrscheinlich werde ich damit ein sehr wohlhabender Mann. Wann ist Ihnen das klar geworden, dass das so sein kann?
Ich war einfach glücklich.
Also das heißt, Sie haben über Ihren eigenen Status gar nicht nachgedacht. Sie haben
ja, es war nicht so einfach. Es hört sich jetzt heute vielleicht ein bisschen arrogant an, aber erst als ich meine zweite Frau kennenlernte, die damals Geschäftliche geguckt hat, dann hat die Firma mir zusammen gebaut hat. Ich sagte, mein Gott, so viel Geld kommt hier rein und so viel Geld geht hier raus, da stimmt doch was nicht. Also ich habe dann angefangen, das zum Geschäft zu machen. Mhm. Also ich war dann schon ein bisschen der Träumer. Ich war auch egoistisch, gebe ich auch zu.
Das bedeutet in dem Zusammenhang?
Ja, einfach das Ziel zu erreichen. Also wenn Sie ein Fußballspiel gewinnen wollen, geht doch keiner her und sagt, der Verteidiger wurde nicht angebrüllt, weil er den Stürmer nicht covert. Was verstehen Sie? Da geht nichts. Also das ist WM-Finale 2014 und jetzt das Drama in Russland. In Brasilien sind sie gelaufen. Mhm. Da war jeder 100% da und in Russland waren sie irgendwo anders. Also sie brauchen schon diese Hingabe. Ist auch Wettbewerb draußen, geht ja nicht so einfach. Also sagen wir, Frog war natürlich auch eine Geschichte, die entstand aus meinem eigenen Wunsch, das pietistisch fair zu bezahlen.
Mhm. Frog gibt es übrigens, weil Sie es in der Vergangenheitsform gesagt haben, Frog gibt es nach wie vor, nur Sie haben sich daraus zurückgezogen, Sie haben noch eine ganze Menge zu tun drumherum, aber Frog besteht für sich, beschäftigt weiterhin viele Leute.
Ich höre das Capgemini in Paris, ja.
Mhm. Jetzt müssen wir den Schritt machen zu dem, was ich schon angekündigt habe, Herr Esslinger, nämlich die Sache mit Apple. Sie kommen in die Vereinigten Staaten, da muss man dazu sagen, oder das hat, ich glaube, dieser richtig schlimme Zirkel hat sich erst danach, oder könnte man als schlimm wahrnehmen, dieser richtig schlimme Reisezirkel, der hat sich erst danach eingespielt, wie sie permanent letztendlich die Welt umkreist haben. Aber sie haben tatsächlich irgendwann Steve Jobs getroffen. Und sie haben für einen Moment, so habe ich das aus ihrem Buch mindestens gelesen, für einen Moment für möglich gehalten, vielleicht ist das gar nicht so gut, dass ich hier in so einem T-Shirt und Jeans aufgetaucht bin. Das war gut am Ende, aber es muss so einen Moment des Innehaltens gegeben haben, wo sie gedacht haben, was ist hier los?
Nein, es war gerade andersrum. Ich habe ja schon geschrieben, habe schon Apple angeschaut, dass da was anderes ist, dass der Computer rauskommt. Wir haben davor schon Computer gemacht für CDM und so weiter. Dass einfach Computer ist, habe ich ja bei Sony gesagt, macht Personal Computer, das ist die nächste Welle von Consumer Electronics.
Und das fand ich sehr interessant, gravierende wirtschaftliche Fehleinschätzung zu glauben, weil die Computer bisher alle hässlich sind, weil man mit denen bisher nicht so viel machen kann, ist da auch nichts drin, das ist letztendlich nur überschätztes Spielzeug. So war die Einstellung damals, oder?
Oder halt ein dummes Gerät für Profis wie IBM, ja, die in der Lage sind, diese unsägliche Software zu akzeptieren, die also mehr Folter ist als Fun. Aber vielleicht mal eins muss ich schon mal sagen zu Ihrem Eingang. Sie müssen immer gut vorbereitet sein.
Das heißt?
Ich war für Apple perfekt vorbereitet. Wusste alles, habe alles gelesen.
Aber auch dann, das, was Sie gerade gesagt haben und das, was auch in Ihrem Buch steht, daher weiß ich das ja nur mit dem hässlichen Spielzeug und so weiter, es ist ja letztendlich eine Wette auf die Zukunft. Das ist Ihre Prognose gewesen, die anders war als die der Leute bei Sony. Oder ja, würden Sie aus heutiger Sicht sagen, ja, ich weiß nicht, wie die zu diesem Fehlschluss gekommen sind. Welche Argumente hatten die dafür anzunehmen, dass aus den Personal Computern nichts wird?
Das Problem war, Morita und die Leute, die waren eher auf der klassischen Handlungselektronik. Und das war ja ein Riesengeschäft für Sony. Ging ja auch so hoch. Dann gab es die Office Division, die haben gesagt, mit Diktiergeräte und vielleicht ein bisschen Typewriter und sowas. Bis Olivetti angeguckt und das halt verkleinert. Das war das Sony-Prinzip. Sony war dann nicht mehr in der Lage, so wie beim Walkman, grundsätzliche Innovation oder beim Discman, grundsätzlich Innovation voranzutreiben in eine andere Industrie. Das heißt, die Office Division von Sony war ziemlich bescheuert, schwach. Mhm. Die Fernseher, die anderen, die waren top. Aber das Geschäft war nur ein Nebengeschäft. Und ich habe das dann 2-3 Jahre probiert. Und dann dachte ich halt, ja Mensch, und dann ist es Apple. Also Hewlett Packard, ich habe ja x Jahre versucht, mit jemandem zu arbeiten, Richard Sapper hat für IBM gearbeitet. Sag ich, ja, vergesst die Amerikaner, sind völlig beschugge, keine Ahnung von nix. Und dann dachte ich aber, Jobs ist anders.
Und
dann habe ich es auch geschafft, hinzukommen.
Aber jetzt muss man dazu sagen, wir reden jetzt von 1982. Das heißt, zudem auch heute kennen ganz viele Leute, auch Leute, die sich mit Wirtschaft überhaupt nicht auskennen, wissen, wer Steve Jobs war und wissen, dass wenn sie ihr Telefon angucken oder ihren Computer zu Hause, dass der damit eine Menge zu tun hat. 1982 war mitnichten klar, dass dieser Mann genial ist. Es war mitnichten klar, dass Apple ein wahnsinnig erfolgreiches und das, glaube ich, wertvollste Unternehmen der Welt wird. Das war alles nicht klar. Aber Ihnen war klar, da ist Potenzial. Weil Sie konnten ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen, dass es ein Welterfolg werden würde, oder?
Ja, doch.
Im Ernst? Sie würden heute sagen, Sie wussten das schon.
Ich habe dran geglaubt.
In welcher Dimension haben Sie sich das vorgestellt?
Als das Meeting kam mit Steve Jobs, sagten die auch, okay, das ist ein Meeting, entweder dauert es nur 50 Sekunden und you're out oder funktioniert etwas. Und der Punkt war, er sagte, okay, natürlich mochte, der Punkt war, weil ich für Sony die Sachen gemacht habe und Deutscher war, also kein Japaner, war ich also sozial akzeptabel. So muss man ganz brutal so. Und dann dachte er, okay, was der für Sony macht, kann er auch für mich tun. Das war so die Introduction. Und ich habe dann aber gedacht, Apple muss was anderes sein, junges Mädchen. Also nicht Sony Eleganz global, sondern Apple muss radikal sein. Und vor allem ein Paradigmawechsel, das heißt von Business Computing und Hobby zum jedermann, jeder Frau, jedem Kind das Tool. Und dann wurde einfach gesagt, okay, könnt ihr du von mir, weil du nicht für Sony sagst, ja, but I will do it the Apple way. Und wir waren ja nur zu zweit. Jeder andere, ich meine, der war ja schon bekannt, der war ja super rich, von damals Verhältnisse, Apple war public, aber intern sah es nicht so rosig aus, war auch unter Druck. Und dann sagt er, okay, wir müssen einen anderen Markt angucken, also sie muss Konsumenten sein, nicht Hobby und nicht das. Und Konsumenten und das ist viel zu teuer. Und die haben 80.000 Computer gemacht. Das war eine kleine Firma, vielleicht in so den Milliarden von Sony. Und danach das, ja, wie kriege ich 1 Million Computer hin? Das heißt, wir benutzen das System, das ich von Sony habe. Also wir kennen ja alle Leute. Weil Sony hat ja fast nichts selbst gemacht. Immer Zulieferanten. Auch die Methodik. In Japan war damals also Wirehead von Amerika. Amerika war der Klitschenproduktion. Das heißt, die haben nie geschafft, diese Hightech, was Asien, Japan, Korea und China, Taiwan geschafft haben. Ich dachte, das wenn Trump versucht, was zurückzubringen, geht gar nicht. Anyway, dann war wirklich der Punkt so, dass das Agreement war dann, also er hat geglaubt, dass ich es kann. Und ich habe geglaubt, dass er der richtige Partner ist dazu.
Und Sie haben, was haben Sie denn vor sich gesehen? Weil Sie haben auch schon mal beschrieben, dass diese Sachen, die Steve Jobs gebaut hat oder die da hatten, das waren mehr oder weniger eine Schreibmaschine mit einem Bildschirm. Also mehr war das ja
nicht. Es war einfach, es war Pre-Production, es war Start-up. Aber natürlich, das Geheimnis ist, dass Sie im Leben gute Beziehungen haben, auch dauerhaft, nicht nur Click and Go. Und dass sie auch mit Leuten arbeiten, die wo irgendwo hinwollen. Mhm. Also wenn sie heute zu einer großen Firma gehen, kommen sie nicht weit. Die sind ja schon innerlich da. Deshalb ja, die deutsche Automobilindustrie kommt ja nicht weiter, weil sie denkt, wir sind ja schon, vor allem kommt was anderes, kommt die Krise, dann bewegt sich wieder.
Aber
was.
Steve Jobs war auch deswegen nach ihrem Geschmack, weil das alles andere als ein Zauderer war.
Der war schon afraid.
Wovor hatte der Angst?
Er sagt, das ist schon ein bisschen verrückt, das Ganze. Aber der Punkt war halt der, er wollte auch, ich sag, wir wollen eine globale Marke. Also im Prinzip war es so, dass man einfach, also er hatte was, was ich nicht habe, und ich hatte was, was er nicht hat. Das war einfach die ideale Synergie.
Mhm. Und was hatten Sie denn zu dem Zeitpunkt schon? Hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon ein Konzept, eine Idee, wie ein Computer für zu Hause aussehen könnte, für den Konsumenten, wie Sie immer sagen, also wie man den Computer da wegholt von dem, was er bis zu dem Zeitpunkt war, das wussten Sie noch nicht.
Jetzt kommt der Prozess.
Das sind die 90% wieder.
Ja, wir müssen anfangen zu arbeiten. Wir haben hunderte von Modellen gebaut. Wir haben im Buch gesehen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben verschiedene Stilrichtungen ausprobiert.
Sie haben auch schon Tablets gebaut, erstaunlicherweise. Ja. Die waren auch schon mit dabei.
20 Jahre voraus. Das Gute war, dass alle dagegen waren. Das heißt, der Entscheidungsdruck war sehr hoch. Und natürlich kamen auch Krisen drin. Es war nicht so einfach, aber der Punkt war einfach der, wir hatten Glück. Da kommt das Glück dazu.
Aber jetzt haben Sie auch gesagt, das steht auch in Ihrem Buch, dass zum Beispiel in der Biografie von, der Bestseller-Biografie von Steve Jobs von Walter Isaacson, da wird ja beschrieben, okay, Steve Jobs, genialer Anführer, große Ideen, Menschen werden sich vernetzen, das und das Gerät brauchen die. Da wird nach Ihrer Meinung zu stark behauptet, Design sei für Steve Jobs so ein Nebenprodukt gewesen. Das heißt, Mensch.
Wie auch Morita auch. Er wollte einfach weltweit.
Aber er hat nicht Design nur als Hobby, als Kleinigkeit, als Nebensache betrachtet.
Ja, das ist auch, mein Nachfolger Johnny Ive hat das dann auch gemacht. Als Steve zurückkam, habe ich auch Steve mit beraten persönlich, aber ich wollte nicht mehr rein in das Ganze. Also, das aber mit Johnny kam ja Steve, das war auch eine gute Synergie, das einfach weiterzumachen. Also Steve brauchte jemanden, der einfach ein Champion für Design ist, und die Design-Champions brauchen auch jemand wie ihn oder wie Morita, die Rakimi von Vuitton, die einfach verstehen, das ist nicht nur Design, das ist Emotion, das ist weltweit einfach was anderes.
Also von Ihnen ist auch der Satz, auch Design-Amateure, Design-Laien, wie ich kenne den Lehrsatz Form follows Function, und von Ihnen ist der Lehrsatz Form follows Emotion, was aber auch ein weiter Begriff ist. Nehmen wir wieder an, ich wäre ein junger Designer, würde mich zu orientieren versuchen, dann würde ich mir denken, ja, was soll ich jetzt damit machen, also Form follows Emotion, was hat denn jemand beim Duschkopf oder bei irgendwelchen anderen Produkten, die man im täglichen Alltag braucht, mal wegen Stift, was hat er dabei für eine Emotion? Inwiefern?
Ja, Sie wollen ja beides. Also wenn die Funktion nicht stimmt, ist auch die Emotion nicht da. Nee. Also es muss auch schon funktionieren, ist ein Muss, aber Emotion ist ein Kann.
Wie ist das bei der Apple-Produktion Snow White? Das ist das Konzept, also Schneewittchen ist im Prinzip das Konzept gewesen, mit dem, Sie haben gesagt, Sie haben ganz viele Modelle gebaut, Sie haben ganz viel probiert, mit dem Sie dann letztendlich gemeinsam mit Steve Jobs auch rausgegangen sind. Und warum würden Sie jetzt in der Rückschau sagen, war das so erfolgreich, Herr Esslinger? Warum hat das so wahnsinnig gut funktioniert?
Mit Schneewittchen kam von Disney, mit den 7 Zwergen. Dann haben wir 8 Zwerge gebraucht. war halt ein bisschen ein interner Gag als Codename. Aber Schneewittchen ist ja schon so ein Traum, es wird wachgeküsst. Also es war schon ein paar Dinge dabei, die gepasst haben. Und sie brauchen irgendwas Romantisches damit. War halt so. Ich dachte auch, dass die Marke weiblich sein muss. Also nicht dieses Macho-Ding. Next war ein bisschen mehr Macho, aber Apple war weiblich.
Stimmt es, dass Sie immer auch gerne mit Designerinnen zusammengearbeitet haben?
Ja, das ist die andere Geschichte. Warum sind Designerinnen so diskriminiert? Also Eva Porsche sagte immer, die haben mit Puppen gespielt, die können kein Design. Das war so ein Quatsch. Ja, schon lieber Kerl sind. Oder waren lieber Kerl. Die Diskriminierung gegen Frauen war skandalös. Und dann habe ich ja gesagt, wer immer kommt, also Sonja Schiefer ist alles, heute Sonja Schiefer, so wie der Britta Puckerl, haben eigene Firmen, sind Professorin, die sind super gut. Warum soll man die diskriminieren, weil sie weiblich sind?
Aber ich verstehe auch gar nicht genau, was für ein sachliches Argument könnte es dafür geben, dass Frauen warum sollen Frauen nicht designen können?
Ja, damals hieß es halt, die sind nicht mit Pubenspielzeug aufgewachsen, die sind mit Puppen aufgewachsen.
Aber würde das Frauen nicht gerade prädestinieren, wenn man sagt, man hat schon die Puppen angezogen und so?
Ich war der Einzige, der es gesehen hat.
Ja. Ah, ja.
Und wir hatten dann mehr Frauen, also Frau Giss hat mehr, also im Top-Management waren wir 5 zu 3, 5 Frauen, 3 Männer. Auch die Kaufentscheidungen sind weiblich, also Männer sind halbe Frauen, wissen wir auch. Das ganze Ding war absurd, aber für uns war es dahin Glück, dass wir dann nicht nur wegen guter Bezahlung, was ja bei Frau am Anfang auch meine Geschichte war, bezahle gut, dann kommen die guten Leute. Also nicht, weil ich wirtschaftlich orientiert war, sondern weil ich das schon christlich fair sah. Mhm. Also warum muss ein Ingenieur 5-mal so viel verdienen wie ein Designer? Und dann Frauen schon mal gleich. Und dann haben wir das einfach gleich behandelt. Auch in Japan sagte mal jemand, wenn die Frau so ein Projekt macht, dann machen wir das nicht. Da hat sich einer beschwert. Das heißt, schmeißen raus. Mhm. Gibt's doch nicht. Dann sagen sie, ja, wie, wenn du darauf bestehst, dass die Frau das macht, dann müssen wir nachdenken. So, denkt mal nach. Wer kauft eure Produkte? Männer? Mhm. Oder Frauen? Okay, da haben sie den Mann gebeten, die Firma zu verlassen, was für Japan unglaublich war, weil sie merkten, okay, da ist auch was faul.
Das stimmt nicht mehr. Ich hatte das vorhin schon angedeutet, Herr Esslinger, Sie waren auf amerikanischen Zeitschriften vorne abgebildet, weil das ja eingeschlagen hat, wie es eingeschlagen hat bei Apple. Was ich interessant fand, war, dass damit ein Lebenswandel bei Ihnen verbunden war, der bedeutete, dass Sie permanent hin und her geflogen sind, also der Schwarzwald immer noch nach wie vor als Adresse, dann logischerweise Silicon Valley an der Westküste der Vereinigten Staaten, dann las ich von sogenannten, wie Sie es genannt haben, Dekompressionswochenenden auf Hawaii, also was auch von der amerikanischen Westküste wieder 5 Stunden Flugzeit entfernt ist. Ja. Das scheint Ihnen aber überhaupt nichts ausgemacht zu haben, also dass Sie da ständig so durch die Weltgeschichte gegondelt sind.
Ja, aber blieb schon was auf der Strecke, aber das Reisen, also wenn Sie im Schwarzwald aufwuchsen, dann ist es schon ein Traum, die Welt bereisen zu dürfen.
Warum? Weil man denkt, hier in diesem dunklen Wald möchte ich auch mal raus dürfen.
Ich liebe den Schwarzwald. Er ist nicht so dunkel, wie es aussieht. Die Natur gibt einem Kraft. Ist natürlich heute schöner als früher für mich, dahin zu kommen. Aber die Arbeit war einfach Glück. Und dann müssen Sie mit den Leuten arbeiten, mit den Menschen, die ja wirklich wollen. Also ich habe jetzt ein paar Freunde, die mit mir studiert haben, da sitzen die in Deutschland oder in Toskana oder irgendwo. Ja, warum? Ich hätte das ja auch können, aber daheim ist halt schöner. Mein Design muss zu den Unternehmen gehen, die das machen, zu den Menschen, die das machen wollen.
Mhm. Aber Sie sind auch Amerikaner mittlerweile.
Ja, ja.
Warum?
Beides. Ja, Sie können nicht als Ausländer in Amerika arbeiten. Ich liebe Amerika auch. Man hat mir Dinge ermöglicht, das müssen wir es auch verteidigen. Hat mir Dinge ermöglicht, die hier in Deutschland nicht ermöglicht worden wären.
Weil Silicon Valley ist ja heute was wie das seinerzeit mythisch aufgeladene Jerusalem zur Kreuzfahrerzeit, wo alle Leute sagen, wow, da muss man hin. Ich warte sich mal da und ich habe mir gedacht, warum entsteht so viel, was wir anfassen, so viel, was wir ständig angucken, in einer Umgebung, die, wenn man da so mit dem Auto langfährt, erstmal total nüchtern und letztendlich alles andere als überwältigend ist. Warum ist das sinnvoll? Braucht es das oder ist das einfach ein Zufall?
Jetzt sind zwei Dinge. Also eines war, die Transistor-Technology war dort möglich, weil die Luft damals relativ sauber war auf den Bergen. Da gab es ja keinen Clean Room und wenn Sie da einen Chip machen oder einen Staubkorn drauf, dann tut er nicht mehr. Also das war der Anfang. Dann gab es diese Composition von Hewlett Packard damals, Stanford University, Berkeley, Santa Cruz mit schon Beginn von Software, Artificial Intelligence. Dann sind da viele Leute auch hin. Dann ist halt einfach so ein Mix, dass sie einfach interessante Leute treffen konnten innerhalb einer Stunde, egal wo. Und so langsam bekam das dann ein Magnet. So ab, die NASA hat eigentlich sehr viel Geld reingepumpt. Die sagen, wir müssen zum Mond. Das heißt, diese 5 Kühlschränke müssen so klein sein. Dann haben die ja mikroskopisch die Chips gemacht. Haben Sie im Buch auch gesehen, mit den Fäden. Das ist schon irre. Da gingen Milliarden rein und auf einmal hat es echt gepoppt. Mhm. Und dann der Hoff hat dann diesen Mikroprozessor für Sega, also es war ja ein Gamer. Ein Gameboy, also musste einfach einen Chip machen. Auf einmal ist dieser Chip, der kann Computer antreiben. Und da haben wir viel Zufall.
Und auch in der Idee, Prozess und so weiter, die Esslinger-Regel, die man da im Hinterkopf hat. Sie haben mittlerweile, Herr Esslinger, auch in China gearbeitet und gelehrt. Mhm. Da stelle ich mir vor, oder würde ich jetzt erstmal klischeehaft denken, in einer letztendlich autoritären Diktatur, die China ist, wie kann sich da der freie Geist, wie kann sich da Kreativität, die Design so nötig braucht, tatsächlich entfalten?
Ja, ist aber schwierig zu erklären. Design ist ja nicht demokratisch. Und im Augenblick ist es so, dass es in China am meisten gefördert und honoriert wird. Innovation. Amerika hat gerade Riegel drüber. Keine Immigration mehr. Wir halten die Leute raus und zerstören erstmal alles, weil irgendjemand den gewählt hat. Weil Israel ist auch so ein Gebiet, wo sehr viel passiert. Innovationsmäßig. Also prinzipiell wollen die da was. Israel müssen sie, weil sie es müssen, um zu überleben. In China müssen sie es, weil sonst die Leute verhungern. Also es gibt aus Japan damals, war natürlich auch der Punkt, hat auch in Japan gut funktioniert, weil es auch nicht so. Also Elite ist möglich, also Elite muss möglich sein. Wenn alles zerredet wird, kommt nichts raus. Und politisch gesehen, klar, ist, also erst einmal, wenn ich jetzt China die letzten 25 Jahre angucke, hat sich sehr viel Positives entwickelt. Das muss man auch respektieren. Ich meine, die können nicht so agieren wie im Westen mit 1,4 Milliarden Menschen.
Ja, aber nehmen wir mal den einzelnen Menschen, der Sie kennenlernt, der junge Mensch, die junge Chinesin, der junge Chinese, der sich für Design interessiert, Design studiert, lernt Sie kennen. Dieses Prinzip der totalen Individualität, ich glaube, ich kann aus dem Fenster springen und mir wachsen Flügel. Ich, das in so einer kollektivistischen Ideologie, in der das alles eingepackt ist, wie soll das da funktionieren? Wie kann der Mensch den Prozess starten? Womöglich hat er die 1% Idee, aber wie soll der unter diesen Bedingungen den Prozess starten, der so nötig ist, um zu den Sachen zu kommen, die Sie geschaffen haben?
Aus dem Fenster springen ist ja nicht individualistisch, ist ja die Aufgabe. Er hat ja einen Common Sense. Ich tue es ja, weil ich damit etwas Gutes zu tun. Ist ja nicht, dass ich weltberühmt werden will. Okay, das kann man auch mal so falsch zitieren. Es ist schon auch das pietistische Ideal, etwas Gutes zu tun. Das Richtige zu machen. Also das ist, glaube ich, die tiefere. Also nur rumzuhängen und sagen, ich bin so ein bisschen die Tragödie in Hongkong gerade, dass die Leute nicht wissen, was sie wirklich wollen. Und sich selber gerade den Ast abschneiden, auf dem sie sitzen. Es gibt also, glaube ich, höhere Verpflichtungen als nur Selbstverwirklichung.
Aber man könnte ja als Vorwurf sagen, liebe Freunde in China, das iPhone ist euch nicht eingefallen. Das ist eine amerikanische Idee. Der iPod ist euch nicht eingefallen. Und dass der iPod zu so einem richtigen Lebenswandel wird, zu so einem Lifestyle wird, da müssen wir mal sagen, das ist euch logischerweise nicht eingefallen, weil ihr seid eine kommunistische Diktatur.
Nein, guter Punkt. Aber es war nur in China möglich, es herzustellen, so klein.
Ja, gut, okay. Aber das ist doch trotzdem abgeleitet. Das
ist genauso wichtig. Eigentlich ist das Problem ist, das fing ja schon mit Taiwan an, dass die Taiwanesen die Amerikaner, die amerikanischen Sino-Americans geheuert haben, für viel Geld und nach Taiwan geholt haben. Weil sie wussten, irgendwann, wenn Mao tot ist, geht es in eine andere Richtung. Und dann, meine taiwanesische Firmen haben 1,5 Millionen Mitarbeiter oder mehr noch in China. Indirekt dann fast 20 Millionen Zulieferanten. Das heißt, da ist auch erkannt worden, dass Amerika diese Art von Produktion, wie sie Japan, Korea und Taiwan machten, geht in Amerika nicht. Die haben die Geduld nicht. Die haben auch den Drang zur Methodik nicht. Also Asien ist im Prinzip das industrielle Zentrum von Elektronik.
Aber das, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, wir haben über Amerika gesprochen, wir haben darüber gesprochen, warum sie selbst Amerikaner geworden sind und sagen, Leute, die Möglichkeiten, die ich da hatte, die hatte ich hier nicht. Wir haben jetzt die ganze Zeit aber nicht über Europa geredet, wir haben nicht über Deutschland geredet und Deutschland ist ja nach wie vor ein Land, das mit Designklassikern verbunden wird. Also wir sind ja nicht irgendeine Wurstrepublik, wo man sagt, ja gut, Würste könnte, Maschinen könnte, aber was Modernes wird da nicht herkommen. Das ist ja auch nicht der Fall.
Sag mal, Design ist immer ein bisschen Parallelkultur. In Amerika ist ja auch geschmacklos, wenn Sie mal ins Detail gucken. Und nach Deutschland. Weil der wird, okay.
Na ja gut, aber wenn ich mich in Audi vorne reinsetze, dann erlebe ich Design in seiner Vollendung. Weil alles ist ein haptisches Vergnügen, alles ist übersichtlich, alles ist zu erkennen, die Funktionen sind zu erkennen. Das ist ja fabelhaft eigentlich.
Ja, die Designer sind global. Also der vorletzte Porsche 911 wurde vom Chinesen gemacht.
Was geht, was ist hier möglich für, was erwarten Sie von Deutschland, von Europa für Akzente, Design betreffend, Modernität betreffend, den Sprung nach vorne zu machen, zu sagen, das, was Sie damals gemacht haben, Schluss mit den klaren Linien, wir machen was Neues. Wie wahrscheinlich ist es, dass das von hier ausgeht?
Nicht sehr wahrscheinlich.
Die Antwort hatte ich beinahe erwartet, aber warum nicht?
Es ist hier einfach, es sind Innovationsbremsen eingebaut. Das heißt, wir fingen damals an, klein und bescheiden, haben gute Gewinne gemacht, dann wurden wir sofort als Steuerbetrüger verdächtigt.
Weil?
Weil wir zu viel verdient haben für Künstler, sogenannte Künstler. Also sie verdienen hier 1 Million, dann bleiben vielleicht 280.000 übrig. Der Rest geht weg. Jetzt haben sie die 280.000 von 1 Million, um sie reinvestieren. Weil Pietisten, wir investieren ja wieder zurück. Wir sind ja nicht, okay, von meinen Porsches mal abgesehen, und ich habe schon ein paar Hobbys, Klavier und so, aber wir sind ja nicht bescheuert, dass wir das Geld sinnlos ausgeben wollen. Das geht immer in die Firma. Und es macht auch Spaß. Das ist ja das Schwarzwaldprinzip. Jetzt wird dauernd der Staatschef abgeschöpft, aber man verdächtigt sich auch, noch ein schlechter Mensch zu sein. Jetzt gehen sie nach Amerika und dann bleibt von 1 Million bleiben halt 600 oder noch mehr übrig.
Und sie werden nicht verdächtigt?
Die werden auch nicht verdächtigt. Und dann investieren sie wieder. Das heißt, der Multiplikator, so wie wir, wir haben ja für 1 Million Computer gekauft, ganz am Anfang, als die gerade rauskamen, diese Computer-Aided Design. Wir haben alles immer reinvestiert. Wir haben automatische Fräsmaschine im Model Shop. Wir haben 1 Million reinvestiert, um immer das absolut vorne, das Beste machen zu können, wenn wir einfach daran Spaß haben. Ist nicht, dass wir einfach habgierig waren. Natürlich ein bisschen Hobby, gebe ich zu. Und meine Frau hat die Leute behandelt, wie es anständig ist. Wir haben sie sehr gut bezahlt, wir haben aber darauf geachtet, dass es gerecht ist. Wenn jemand dann so weit war, dass er sagt, ich will nicht mehr vorarbeiten, ich bin jetzt fertig, es selbst zu tun, haben wir den Leuten auch geholfen, es selbst zu tun. Wenn wir das Geld hatten, es uns leisten zu können. Wissen Sie, ich habe mal bei Insolvenzen, digital ist auch passiert, dass einfach die Leute dann gesagt haben, okay, wir tun gar nichts mehr, whatever. Aber am Ende haben wir immer gekämpft. Und dieser Kampf wird in Amerika besser belohnt als hier. Ich habe auch mal vorgeschlagen, der Staatssekretär fragt mich, was soll man machen in Deutschland? Er sagt, macht man 5 Jahre keine Steuer für Leute, die ein Geschäft anfangen. Es ist eh alles klein. Also bezahlt einfach, die Leute können ihr Geld behalten. Und ab dem 3. Jahr machen sie das Geld auf die Bank, in ein Konto. Anstatt dem Staat zu geben, bauen sie ein bisschen ein Polster. Und nach 5 Jahren stellen wir dann fest, sie sind hochgekommen, haben auch genügend Potenzial, um dann wirklich ein Unternehmen zu machen. Anstatt freischaffend sich hochzukrebsen und mit 5, 6 Leuten sind sie dann halb pleite, kommt Sozialplan, es gibt keine Entlassung mehr und all dieses Zeug ist völlig widersinnig für eine junge Firma. Und wer zu einer jungen Firma geht, weiß ja, was er, sie oder er macht.
Jetzt haben Sie so viel zum Laufen gebracht, Herr Esslinger.
Das ganze Geheimnis, da wird es klappen, das ist drüben so.
Jetzt haben Sie aber so viel zum Laufen gebracht und trotzdem spielt der VfB Stuttgart sein nächstes Spiel gegen Greuther Fürth in der 2. Liga. Jahn Regensburg vergangenes Wochenende. Sie hängen dieser Mannschaft an und ein traditioneller Fußballverein in einer wahnsinnig wohlhabenden Umgebung und krepelt in der 2. Liga rum. Zu Bayer Leverkusen kommt Moskau, kommt Juventus Turin, kommt Atletico Madrid und zum VfB Stuttgart kommt keiner, weil Stuttgart also, ist keine europäische Fußballmetropole.
Okay, das liegt, ist tragisch. Also meine Frau ist KSC-Fan, das ist ja noch schlimmer. Karlsruhe. Es gibt ja das Buch von Hornby.
Fever Pitch, meinen Sie?
Ja. Arsenal ist auch. Ab und zu klappt es mal bei Stuttgart und der Rest ist Tragödie. Es war ein unfassbares schlechtes Management.
Die 90% Prozess, wo es scheitert.
Ja, wenn das muss man sagen. Uli Hoeneß ist ein Genie, egal wie man ihn sieht. Neidlos muss man sagen, der hat es geschafft. Die einzige, Dortmund krebst da ein bisschen rum hin und her. Die einzige Mannschaft, die sich etabliert hat, ist Bayern München, so traurig das ist. Natürlich haben sie am Anfang auch diese Stars gebraucht, um aus der Provinzialität rauszukommen. Man ist schon ein Glücksfall, wenn sie einen Beckenbauer, Meier und die Müller...
Parallel.
Das ist ja unfassbar.
Jetzt, Herr Esslinger. Also,
sag mal, Stuttgart, vielen Dank für den Hinweis.
ich musste nur einen klitzekleinen Wermutstropfen da reinbringen, weil die Erfolgsgeschichte so spektakulär ist. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Vielen Dank. Hartmut Esslinger, alles Gute für Sie und alles Gute für die weiteren Projekte. Ja. Dankeschön.
Wir brauchen das. Ja, vielen Dank.
Sie hörten den Podcast von Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung.